Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch hier auf hardwarewartung.com. Und hier ist auch wieder, wie jede Woche, und ich freue mich sehr, dass du da bist, Yusuf. Hallo Yusuf.
Ja, hallo Christian. Freue mich auch.
Ja, super, dass wir wieder unseren kleinen Plausch haben. Und wir haben ja ganz aktuell wieder neue Themen zusammengestellt. Und dabei hat sich gezeigt, dass eine Woche doch ein sehr langer Zeitraum ist, was die Entwicklung angeht im Bereich KI. Denn auch heute haben wir wieder viel auf dem Zettel, angefangen von neuen Modellen bis hin zu einem spannenden Schwerpunkt, den wir heute besprechen werden. Es wird nämlich heute um Vibe-Coding gehen und das beschäftigt ja sicherlich viele von denen, die uns hier zuhören. Aber ganz aktuell müssen wir anfangen mit einer Meldung, die gerade heute Morgen reingepoppt ist. Und zwar hat OpenAI das Aus von Sora, also von der Video-App, angekündigt. Und das ist einerseits eine Enttäuschung sicherlich für viele, die gerne mit diesem Tool gearbeitet haben, aber andererseits sicherlich auch zu erwarten gewesen, wenn man das Ganze mal so ein bisschen aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet. Also ich zumindest war wenig überrascht und finde es jetzt auch aus Sicht von OpenAI durchaus sinnvoll, dass sie sich jetzt auf Geschäftsfelder konzentrieren möchten, in denen man mit bestehender Rechenleistung mehr Geld verdienen kann, also sprich, indem man einfach effizienter wirtschaften kann. Ich würde mal vermuten, so gut kenne ich dich inzwischen, dass es für dich auch nicht ganz überraschend kommt, oder?
Nee, es kam ganz und gar nicht überraschend. Was überraschend kam, ist, dass sie das überhaupt gebaut haben. Also das hat mich wirklich überrascht. Aber das war halt so ein bisschen, das war ja noch zu den Anfängen, wo sie mit diesem ChatGPT-Moment die ganze Welt bewegt haben. Ja? Und Sora war ja auch sowas. Ja, Sora, als sie das rausgebracht haben, alle gesagt, boah, bist du wahnsinnig. Dieses Video, da hast du diese Asiatische, die irgendwie durch Tokio gelaufen ist und irgendwelche Autos mit Superbelichtung und alles Mögliche. Und wenn man nicht genau hingeschaut hat, hat das halt ausgeschaut wie in einem Film. Ne? Aber wenn du dann hingeschaut hast, haben die Proportionen nicht gestimmt. Die Leute hatten irgendwie, ja, es gab halt ganz viele Fehler. Aber das war schon so ein bisschen der Wow-Moment. Und ich bin ganz sicher, hätte OpenAI Sora nicht gestartet, hätten wir heute kein Veo. Ganz sicher nicht. Ja, weil Google hätte sich das nicht angetan, ein Videomodell zu bauen, auch wenn sie multimodal und irgendwie auf, ihr gesamtes Auftreten ist ja sehr protzig multimodal und Video ist da natürlich ein großer Teil davon und mit ihren ganzen World Model Thematiken mit Genie 3 und so hatten die natürlich auch ganz andere Grundvoraussetzungen. Aber ich glaube, OpenAI geht jetzt einfach in Kämpfe, die sie auch gewinnen können. Ja. Und ich glaube, bei Videomodelle können sie nicht gewinnen. Erstens einmal, weil sie gar nicht die Kapazitäten haben, um, wenn das tatsächlich durch die Decke geht, dass sie das bedienen, weil diese Videomodelle halt sehr, sehr, sehr tokenintensiv sind. Das heißt, selbst wenn es funktionieren würde, könnten sie es gar nicht deliveren. Also das ist so nicht sehr schlau gewesen einfach, dass sie da schon vorangeschritten sind. Und ich glaube, was sie halt auch sofort gesehen haben, sie haben es ja gelauncht, sie haben auch diese Sora-App und wollten da so eine Art Social Media irgendwie lostreten. Und es gab einen Hype so für 2 Wochen und dann war es tot. Hat keine Sau mehr darüber geredet, hat keine Sau verwendet. Es gab sicher noch ein paar Nerds und Freaks und Marketingleute, die das irgendwie für ihre Zwecke genutzt haben, aber hauptsächlich um zu zeigen, dass sie die Hipster sind und irgendwie an der Front dabei sind. Aber so wirklich funktioniert hat das einfach nicht. Ja. Und ich glaube, hätte das funktioniert, wäre das durch die Decke gegangen, dann würden sie heute nicht sagen, dass sie das zurückziehen. Aber ich glaube, die haben sowieso jetzt zu viele Baustellen einfach. Also diese ganze ich glaube, der Dezember letzten Jahres mit den Claude Code und Opus 4.5 und die Code-Qualität, also das Software-Development-Thema als gelöstes Problem gilt, zumindest größtenteils. Das hat ihnen, glaube ich, schon zu schaffen gemacht, zumal sie nicht derjenige waren, mit dem das assoziiert wurde, sondern Claude und Anthropic. Und das sieht man dann auch an den Zahlen. Als dann das tatsächlich funktioniert hat, hat Anthropic ein exponentielles Wachstum hingelegt und OpenAI ist seitlich dahin getümpelt. Ja? Mhm. Und letztendlich das ganze Sora-Thema, mit dem lässt sich halt nicht wirklich viel Geld verdienen. Ja, es sei denn, du hast irgendwie, die haben ja einen Deal mit, ich glaube, Disney war es, ich kann mich nicht mehr genau erinnern.
Genau, im Dezember haben den Deal abgeschlossen. Ich glaube, es war auch ein Umfang von 1 Milliarde.
Ja, aber das ist halt auch ein also im Moment kann sich eigentlich keiner auf den Sam Altman verlassen. Ne? Also angefangen von diesen E-Commerce-Integrationen, wo sie dann einen Rückzieher gemacht haben und alle im Stich gelassen haben, die da schon angefangen haben, fleißig irgendwelche Daten reinzupflegen, bis hin jetzt zu Sora, wo sie irgendwelche Contracts über Milliarden schließen und dann einfach einen Rückzieher machen, weil es in ihre Strategie nicht passt oder weil sie halt nicht drüber nachgedacht haben. Und mit Werbung wird es ähnlich sein. Ja? Also ich glaube auch nicht, dass sie die Werbung hinbekommen werden.
Und also soweit zur Werbung habe ich jetzt gehört, also da wird jetzt zumindest mal, nachdem ja da lange Zeit wenig zu sehen war, wird jetzt sehr, sehr intensiv, also zumindest mal im englischsprachigen oder im US-Raum wird es sehr intensiv Werbung ausgespielt, also fast in jedem Chat erscheint Werbung.
Das mag schon sein, aber ich glaube, die Erfolge von den Werbetreibenden werden ausbleiben. Und dann werden die auch ausbleiben, das zu bezahlen. Und deswegen hat ja, ich glaube, es ist heute angekündigt worden oder gestern, hat ja OpenAI einen neuen, ein neues Hiring von dem, also die jetzt die Werbung bei OpenAI vorantreiben sollen, ein ehemaliger Meta Executive, der das Werbegeschäft bei Meta eine lange Zeit auch mitgeführt hat oder mitentwickelt hat. Den haben sie jetzt eingestellt, der das richten soll. Aber ich denke, auch das wird ein Rohrkrepierer werden, weil, also Perplexity hat schon gezeigt, dass es nicht funktioniert. Und auch wenn du es jetzt mit viel Kraft und mit viel, Gewalt versuchst reinzupressen, die Werbetreibenden lassen sich nicht verarschen. Ja? Ich zahle nicht 50 Euro für 1000 Impressions und habe dann null Daten. Und wenn sie das aber so sozusagen, wenn sie sich so stark fühlen, dass sie das so durchexerzieren, dann so stark sind sie nicht mehr. Ja? Also das, man kann immer noch bei Google werben. Man kann immer noch bei Meta werben und diese Kanäle funktionieren immer noch sehr gut. Ich brauche kein ChatGPT. Und auch wenn es ein neuer, cooler Kanal ist, selbst auf X kriege ich mehr Conversions als auf ChatGPT. Ja? Und da gibt es jetzt schon ganz viele Leute, die darüber reden. Und und jetzt sehen wir langsam, also die
CEO von Applications OpenAI.
Genau. Die hat ja jetzt irgendwie gemeint so, und jetzt ziehen wir alle Side-Projects zurück und konzentrieren uns nur noch mehr auf eine Sache. Und wir konsolidieren auch alles auf eine App, was sicher eine sehr gute Idee ist, weil das war tatsächlich der Wegbereiter für Anthropic, diese Desktop-App, diese Claude-Desktop-App, dass sie dann dort einfach Claude Code integriert haben, Claude Cowork integriert haben, diese ganze Dispatch-Funktion, dass du das am Handy dann steuern kannst und auch diese Remote Control, dass du deinen Desktop quasi von deinem Handy aus bearbeiten kannst. Und da schmeißen sie jetzt ein Feature nach dem anderen raus oder rein, wo sie sehen, dass es eine Adoption gibt, größtenteils von OpenClaw klarerweise. OpenAI hat aber keine Lösung dafür. du hast halt da eine App und dann hast du da im Web irgendwas, dann kannst du da reinklicken, aber das funktioniert nicht, dann kann das nicht auf deine Daten, dann musst du das freigeben über MCP. Und ja, also das ist alles ein bisschen ein Krampf. Und ich glaube, wenn sie das jetzt alles auf eine Desktop-App reduzieren, die bei dir lokal läuft und wo Coding und Video und, also Video jetzt nicht mehr, aber zumindest Bildgenerierung und dergleichen funktioniert, ich glaube, dann kannst du auch diesen ganzen Agentic-Drive, der jetzt gerade irgendwie das Mindset ist, kannst du den auch nutzen. Ansonsten kannst du hier, glaube ich, nur verlieren, wenn du das jetzt nicht hinkriegst.
Das erinnert so ein bisschen, das Ganze erinnert mich so an früher, an was weiß ich, vor 20 Jahren oder so. Wenn ich an Yahoo denke, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, wie Yahoo damals aussah. So
ja.
Als Portal mit
ein ganzer Haufen
mit
Links.
Bahnladen, mit allem, ja. Buchmaschine gab es, dann gab es irgendwelche Anzeigen, dann gab es Kategorien XYZ, Sport, Nachrichten, alles. Und das hat ja auch nicht funktioniert. Und dann, Google hat ja gezeigt, wie es funktioniert, nämlich Konzentration auf eine Sache, die richtig gut funktioniert. Und das sehen wir jetzt eigentlich wieder. Auch bei den ganzen KI-Anbietern, jetzt allen voran OpenAI. Auch da ist es wohl die beste Strategie zu sagen, wir haben ein Kernfeature und auf dem bauen wir auf. Und alles, was uns da nicht wirklich weiterhilft, das schmeißen wir halt einfach über Bord, ne?
Ja, es ist so ein bisschen die Spaghetti-Theorie, also Philosophie, ne? Man schmeißt Spaghetti an die Wand und schaut, was kleben bleibt. Das hat halt den Vorteil, dass du recht schnell bist, aber hat auch den Nachteil, dass du eigentlich nicht nachhaltig wirtschaftest. Und in einer Zeit wie heute, wo du vor einem Jahr gar nicht sagen hättest können, wo wir heute stehen, ist es gar nicht verwerflich in Wirklichkeit. Ja? Also ich weiß nicht, ob OpenAI es mit strategischer Bündelung oder Fokus besser hätte hinbekommen können. Also man muss ja auch ein bisschen verteidigen. Der Sam Altman ist definitiv ein Opportunist. Das kann man schon ganz, ganz sicher irgendwie sagen. Und er hat er treibt halt alles an, um einfach zu rechtfertigen, dass dieses Unternehmen so wertvoll ist. Ja? Und diese Story funktioniert aber jetzt nicht mehr, ne? Also jetzt hast du plötzlich einen Wettbewerber, der eigentlich aus deinen eigenen Reihen kommt, der von dir weggegangen ist, weil er ethisch mit dir nicht, weil er mit deinem ethischen Kompass nicht klargekommen ist. Und plötzlich setzt er auf die Überholspur an und hat einen Speed drauf, den du auf jeden Fall nicht mehr hinbekommst. Also, und das ist, glaube ich, jetzt die große Gefahr, neben all den anderen Gefahren, die diese LLM-Anbieter alle haben. Ne? Also du hast immer noch, das aus der Vogelperspektive ist es extrem unwahrscheinlich, dass sowohl OpenAI als auch Anthropic überleben, weil sie keine eigene Infrastruktur haben, weil sie keine eigenen Chips haben, weil sie immer noch Geld verbrennen. Und solange sie immer noch Nvidia-Chips kaufen oder mieten und keine eigene Inference-Lösungen haben, werden sie on a long run nicht überleben. Das heißt, dieses Rennen hat sich jetzt einfach nach hinten verschoben und ganz gechillt sitzt Google in der Ecke und der hat alle Karten in der Hand und wartet jetzt einfach, was da jetzt passiert. OpenAI ist quasi angetreten, um den Consumer-Markt zu gewinnen, aber in Wirklichkeit können sie den gar nicht gewinnen, weil den eigentlich Google schon gewonnen hat. Und selbst wenn sie das einfach Gemini subventioniert anbieten und ab einem gewissen Knowledge-Level, also auch wenn jetzt ChatGPT 5.4 sehr gut ist und Gemini 3.1 vielleicht gerade gleich gut ist, ja, in 3 Monaten redet keiner mehr darüber. In 3 Monaten haben wir Modelle draußen, die für alle ausreichen und für den 0815-User, der kurz mal irgendetwas mit dem Chatbot recherchieren will, für den reicht das auf jeden Fall. Und das wird es for free geben, weil Google halt noch immer das Serienmodell hat, das Finanzierungsmodell hat, was OpenAI nicht hat, was auch Anthropic nicht hat. Anthropic versucht den Weg eben über die Software-Development-Ecke und mit den Enterprise-Usern. Aber on the long run werden sie alle nicht überleben können, wenn sie keine eigene Inference-Lösung oder keine eigene Infrastruktur haben oder keine eigenen Chips bauen. Also selbst wenn sie eigene Infrastrukturen haben und die Chips von Nvidia kaufen, geht es sich nicht aus. Also sie müssten tatsächlich eigene Datacenter bauen mit eigenen Chips, mit eigener Infrastruktur, damit das langfristig überlebensfähig ist. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Das ist quasi das Endgame. Ja? Das werden wir in 3 Jahren sehen. In 3 Jahren wird sich das zeigen.
Meinst du erst in 3 Jahren? Das ist ja ein fast unendlich langer Zeitraum in diesem Segment. Meinst du nicht vielleicht schon vorher?
Also wenn es OpenAI an die Börse schafft, als auch Anthropic an die Börse schafft, dann haben sie viel Zeitraum, also viel Spielraum. Weil dann können sie all die Retail-Investoren plündern, weil die alle natürlich dran glauben und sie zu Recht, ja, also KI wird die Zukunft sein. Agentische, also deine eigenen Agenten werden deine Arbeit erledigen. Wir sind weg von, ich will nur etwas fragen, hin zu, die KI tut was für mich, ja. Und das werden die Leute auch bezahlen. Und dadurch, dass sie das bezahlen werden, werden sie das Gefühl haben, dass es das wert ist und dass sie an dem ganzen Wachstum mitmachen wollen. Die ganzen ETFs werden da sowieso mit einsteigen, weil das gleich die größten Unternehmen im S&P 500 sein werden, weil die irgendwie mit einer Billion Bewertung an die Börse gehen oder vielleicht irgendwie mit 800 Milliarden. Und damit sind sie auf jeden Fall Schwergewichte im S&P 500. Und all die ETFs, also all die Sparer, auch wir, werden Geld da reinstecken. Das heißt, da wird ganz viel Geld zur Verfügung stehen. Und es wird eine lange Zeit brauchen, bis alle verstanden haben, dass sie ohne Infrastruktur nicht überleben können. Und das glaube ich schon, dass man das ein paar Jahre rauszögern kann. Also 3 Jahre, glaube ich, wird es mindestens dauern, bis das alle verstanden haben oder bis sich das richtig rauskristallisiert. Vielleicht passiert es früher, aber ich glaube, solche Niedergänge dauern oft länger, als man glaubt.
Okay, wir müssen ja sowieso nochmal im Lauf des Jahres, wenn das Jahr sich dem Ende zuneigt, nochmal abgleichen, was so unsere Erwartungen für dieses Jahr waren. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich da eine nicht so gute Prognose für OpenAI gestellt hatte, wie dann die tatsächliche Entwicklung abgelaufen ist.
Ja.
Und also das ist immer spannend und dann mal gucken, wer da an welcher Stelle richtig lag. Ich bin noch auf was Spannendes gestoßen in dieser Woche, was ich auch gerne hier mit dir besprechen möchte. Und zwar gibt es immer wieder interessante Beiträge vom MIT, die sich ja auch sehr stark mit dem Thema KI beschäftigen. Und die haben einen neuen Ansatz vorgestellt, mit dem man zuverlässiger die Unsicherheit von LLMs, also von großen Sprachmodellen, bestimmen kann. Mhm. Und ich glaube, dass das ein Ansatz ist, der auch dazu beitragen kann, zumindest mal das Risiko besser einzuschätzen, was jetzt mögliche Fehler in den Antworten der KI angeht. Dieser Ansatz, wenn ich es mal ganz vereinfacht darstelle, basiert einfach darauf, dass man sagt, man vergleicht es nicht mehr die Intramodell-Antworten, die man beim selben Prompt oder beim gleichen Prompt mehrmals hintereinander bekommt und schaut, sind die unterschiedlich. Sondern man vergleicht sozusagen die Antworten eines Modells mit den Antworten eines anderen Modells und leitet daraus dann Rückschlüsse ab auf das Selbstvertrauen oder die Selbstsicherheit der Modelle. Denn ein großes Problem ist ja das, das wissen wir auch bei den Halluzinationen, ein Modell kann in sich gesehen ja eine sehr hohe Zuverlässigkeit zeigen, im Sinne von, es gibt dieselbe falsche Antwort auch mehrmals. Und das heißt aber nicht, dass die Antwort dann dadurch besser wird. Ja, und das, da spricht man auch in der Fachsprache, ich habe auch neue Begriffe gelernt, von der sogenannten aleatorischen Unsicherheit. Das kommt aus dem Lateinischen, also alea heißt ja so viel wie Würfel oder Glücksspiel. Mhm. Und im Grunde ist es auch das, was es darstellt. Es ist einfach eine mehr oder weniger zufällige Selbstsicherheit, die sich daraus ergibt. Und dem gegenüber steht eben die sogenannte epistemische Unsicherheit, die man dann bekommt, wenn man die Antworten eines Modells mit einem anderen Modell vergleicht. Und das macht die ganze Sache dann eben zum Beispiel zu einem guten Ansatz in Bereichen wie Medizin oder der Rechtsberatung, bei denen eben solche KI-Fehler große Folgen haben können. Und könnte mir gut vorstellen, dass das in Zukunft eben auch noch verstärkt zum Einsatz kommt, gerade dort, wo ja auch verschiedene Modelle miteinander interagieren, um eben auch die Qualität der Antworten und die Halluzinationsrate zu senken. Würdest du dem so folgen oder was sind so deine Gedanken dazu?
Ja, lustig, dass es eine MIT-Studie braucht, um diese Erkenntnis zu bekommen. Ich weiß, bei uns im Unternehmen, wir haben schon seit Jahren diesen Ansatz, dass wir mindestens 2 bis 3 unterschiedliche KI-Systeme befragen, wenn es um wichtige Themen geht. Also und dann uns anschauen, okay, wir fragen alle 3 Modelle, wir fragen Google, wir fragen Anthropic, wir fragen OpenAI. Und wenn alle 3 irgendwie unterschiedliche Ergebnisse liefern, dann weißt du, okay, da ist was im Topfen. Ja, also da ist irgendwas nicht richtig. Entweder, und wenn du immer dieselbe Frage stellst und du kriegst 3 unterschiedliche Antworten, dann weißt du, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und auch dieselbe Variante, wenn du dieselbe Frage 3-mal demselben Modell stellst und du kriegst 3-mal unterschiedliche Antworten oder zumindest nur 2-mal unterschiedliche Antworten, dann weißt du auch, ja, da ist vielleicht auch alles nicht ganz so. Natürlich, wir wissen, das sind ja keine deterministischen Modelle und das sind ja neuronale Netze. Und dadurch, dass es neuronale Netze sind, ist es auch klar, dass die so überzeugt sind, wenn sie eine Antwort geben. Weil es ist quasi wie, der Würfel ist gefallen, ja, alea acta est, ja, der Würfel ist gefallen, das neuronale Netz ist durchgerechnet, die Transformer sind alle da und jetzt kommt das Ergebnis. Und das Ergebnis ist ja die Berechnung des neuronalen Netzes zu dieser Frage. Und die kann halt je nach Signal einmal da laufen und einmal da laufen. Aber wenn sie sich entschieden hat, ist sie absolut. Dass bei der nächsten Anfrage sie nochmal durchrechnet und dann vielleicht durch irgendeine Schwankung in irgendeiner Ebene sich für Option A oder B entscheidet und dadurch einen anderen Abzweiger nimmt sozusagen im neuronalen Netz, ja, dann gibt es das Ergebnis natürlich ein anderes, ja. Und solange die jetzt alle in derselben Region des neuronalen Netzes ist ja alles in Ordnung, ja, dann weiß man, okay, er hat sich jetzt in der Wortwahl vielleicht irgendwie anders ausgedrückt, aber der Kontext ist immer der richtige. Also er geht im Endpoint immer auf den richtigen Knoten im Netz.
Und heißt das dann, dass man damit dann auch die Güte, die Qualität der Antworten entscheidend verbessern kann mit diesem Ansatz?
Ja, definitiv. Definitiv. Ne? Es gab ja sogar mal, ich glaube, von Anthropic gab es mal ein Monitoring-Tool, wo du eben beobachten kannst, wo, also du hast ja so ein neuronales Netz und wo im neuronalen Netz sich gewisse Antworten ansiedeln. Ja? Und da dieses Modell haben sie damals aus Security-Gründen verwendet, weil es war nicht sicher, ob das, was die KI geantwortet hat, das war, was die KI gerechnet hat. Also sie hat zum Beispiel gesagt, ich habe jetzt 5 plus 5 addiert, ja, und das ist jetzt 10. Ja, das Ergebnis ist richtig, aber wenn du gefragt hast, wie diese Rechenoperation war, hat er gesagt, ich habe einfach die zwei Zahlen miteinander addiert. Du hast aber gesehen, dass in dem neuronalen Netz ein anderes Segment aktiv war. Das heißt, er hat einfach geraten. Das heißt, es war ein Annäherungsprozess, ja, den er eigentlich genutzt hat und keine klassische mathematische Funktion. Und zur Überwachung eben, ob die KI-Modelle das, was sie dir sagen, ob das auch tatsächlich das ist, was sie denken oder das ist, was ihre Intention ist, dafür gab es diese Monitoring-Systeme. Und das ist ja ein anderer Ansatz quasi, um festzustellen, ob die Antworten, ja, sage ich jetzt mal, eine Unsicherheit haben oder nicht. Weil wenn der Bereich sehr groß ist, wo sich die Antwort sozusagen befindet, dann weißt du, es gibt eine recht große Unsicherheit. Aber wenn sie immer in einem kleinen Segment bleibt, dann ist sie ziemlich sicher immer dort. Und auf deine Frage, ob das was bringt, also bei uns hat es sehr viel gebracht. Also als wir angefangen haben, einfach mehrere Modelle immer gleichzeitig zu fragen, also gerade bei Dingen wie technische, also beispielsweise irgendjemand wollte wissen, wie man irgendeine Abfrage macht für irgendeinen Hersteller, und das hast du in den Dokumenten, in den Command-Line-Dokumentation vom Hersteller, von Cisco oder von was auch immer drinnen, ja. Und jetzt kannst du hingehen und Google fragen, ich möchte die Logs abfragen bei einem Katalyst, was auch immer, ja. Welchen Command muss ich absetzen, damit ich diese Informationen bekomme? Und dann sagt er, okay, show log, ja. Und dann fragst du das OpenAI und dann fragst du Anthropic. Und bei allen, der eine sagt, okay, show inventory, der andere sagt show log, der andere sagt show tech, ja. Und du weißt genau, eine davon ist total die Grütze, ja. Das eine beinhaltet auch diese Daten, ein show tech zum Beispiel beinhaltet auch die Logs, aber es ist keine dezidierte Abfrage. Und bei der Google-Antwort show log wäre halt quasi genau das der Richtige. Und jetzt, dadurch, dass du aber drei unterschiedliche Antworten hast, muss jetzt der Mitarbeiter hergehen und sagen, hey, das muss ich mir jetzt aber genau anschauen. Ja? Zeig mir bitte die Quellen. Und jetzt kannst du dir die Quellen anschauen und schauen, ob die Aussage stimmt. Wenn alle drei dieselbe Antwort geben würden, dann bräuchtet ihr das nicht nachschauen.
Ja, okay. Also das eröffnet natürlich schon Möglichkeiten. Ich denke jetzt auch gerade an generative Prozesse, oder auch zum Beispiel an das Prüfen von Inhalten, ob sie KI-generiert sind. Das ist ja auch ein Thema, was gerade sehr aktuell ist. Ja, du hast ja so eine breite Palette von Tools, mit denen du zum Beispiel testen kannst, ob ein Text mit KI erzeugt wurde, ja? Mhm. Und diese Tools, die geben dir ja immer so eine gewisse Wahrscheinlichkeit wieder. Keine Ahnung, das eine sagt, 55% Wahrscheinlichkeit KI, das andere sagt 80%. Aber wem glaubst du jetzt? Und könnte natürlich auch gut sein, dass durch eine Kombination dieser Tools, und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass zum Beispiel Google und so etwas macht, dass dann da ein wesentlich zuverlässigeres Bild rauskommt. Ja, also wenn zwei Tools zum Beispiel sagen, oh, die Wahrscheinlichkeit ist, oder drei Tools sagen, die Wahrscheinlichkeit liegt über einem bestimmten Schwellenwert, dann gehen wir davon aus, dass der Inhalt KI generiert ist zum Beispiel. Ne? Also solche Dinge kann man da sicherlich auch ganz gut mit schaffen. Und ja, also da das gut wird auch, der Trend geht ja da auch wieder, wir haben es ja auch schon ein paar Mal gesagt, eben weg von der starren Verwendung nur eines Modells hin zu mehr einem Zusammenspiel, einer Orchestrierung verschiedener Modelle. Also auch da, in dem Bereich ist das so. Ja,
ja, also ich glaube, Also gerade diese Identifizierung von KI-generierten Texten und dergleichen, davon halte ich ehrlich gesagt recht wenig, weil mittlerweile jeder Text in irgendeiner Art und Weise auch mit KI bearbeitet wird. Und ich glaube nicht, dass du den Grad tatsächlich rauslesen kannst. Es gibt sicher ein paar Pattern, aber mittlerweile sind auch die Modelle schon so gut geworden, dass du mit einfachen Prompts diese Wahrscheinlichkeiten wieder reduzieren kannst.
Das kannst du, ja. Du kannst es ja auch zum Beispiel, also ich habe mal einen kleinen Versuch gestartet. Ich habe einen Text komplett KI generieren lassen und dann eine Wahrscheinlichkeit von X bekommen, dass dieser Text KI generiert ist. Dann habe ich den Text nochmal von Hand überarbeitet, also sprich meine Formulierungen oder Formulierungen, bei denen ich eben dachte, die klingen zu sehr nach KI, habe die dann vorgenommen und siehe da, also die Wahrscheinlichkeit, die errechnete, ist dann auch wirklich signifikant gesunken. Aber das kann man auch automatisiert hinkriegen, denke ich auch, indem man zum Beispiel einfach hergeht und sagt, wir machen so eine Automatisierung. Also viele dieser KI-Prüftools geben dir ja auch konkrete Hinweise, was sie dazu veranlasst hat, von KI-Ursprung auszugehen. Das kann man ja dann einfach wieder in einer Feedback-Schleife zurückgeben an per Prompt und sagen, so, jetzt überarbeiten wir mal den Text auf Basis dieser Angaben und dann entsprechend so die Wahrscheinlichkeit reduzieren. Also da gibt es schon Möglichkeiten, ja.
Ja, wie gesagt, ich denke mittlerweile, das war eine Zeit lang so ein bisschen en vogue zu sagen, hey, ich habe das alles händisch gemacht und das ist alles manuelle Arbeit und so. Es ist zwar nice, aber es meiner Meinung nach kommt es jetzt nur noch mehr auf die Professionalität an. Also wie gut ist der Text oder wie gut ist der Output? Wie klar formuliert ist er? Und ist es AI-Slop oder ist es keins? Ja, weil viel ist es einfach nur irgendein Blabla-Kauderwelsch-Zeug. Aber das war bis jetzt auch schon im Rest des Internets immer so. Ne? Du hast irgendwelche Webseiten gehabt mit irgendwelchen News, wo einfach nur Blabla-Blub steht. Ja, und es gibt keinerlei Inhalt eigentlich, aber halt ganz viel Text. Und das ist heute immer noch so. Ja, und das kannst du mit KI genauso produzieren wie mit echten Inhalten. Und ich glaube, es kommt nur noch mehr auf die Qualität deiner Inhalte an und die Art und Weise, wie du sie darstellst, und zwar auch die Korrektheit. Also, dass du auf die Details achtest. Ja?
Das ist ja mit allem so. Also, was du sagst, das stimmt. Früher war es ja zum Beispiel so, viele Unternehmen, die haben ja auf solchen Content-Plattformen haben dann für 10 Euro Blogartikel sich erstellen lassen, und wenn du dann da gesehen hast, also was da bei diesen günstigen Kategorien dann als Ergebnis kam, da ist jeder KI-Text um Längen besser heute. Mhm. Anderes Beispiel sind Stockfotos, ja, also ja. Irgendwelche Bilder, die dann halt von der Stange gekauft wurden, um einen Artikel aufzuhübschen, aber jedes KI-Bild, was ich mit einem einigermaßen durchdachten Prompt mit einer Idee, die dahinter steckt, erstelle, ist da um Längen besser, ja. Und das sind nur so Beispiele. Also es kommt nicht auf das Tool drauf an. Ich glaube, das ist so der Kern, sondern es kommt eben drauf an, was du damit machst.
Genau, sehe ich mittlerweile auch ähnlich, ja. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie viel Kohle wir ausgegeben haben für irgendwelche Stockkacke.
Wem sagst du das? Ich auch. Aber lange Zeit gab es halt keine bessere Möglichkeit, wenn man selber nicht so kreativ war oder wenn man kein Team hatte von Grafikdesignern. Ja, dann irgendwie musste man ja zum Bildmaterial kommen.
Ja.
So, noch etwas Neues. Das ist auch ganz aktuell, auf das ich gestoßen bin und was ich auch mit dir gerne besprechen würde, das ist ein neuer User Agent von Google. Also Google pflegt ja eine Liste der User Agents, mit denen die Crawl-Infrastruktur betrieben wird. Also bekannt ist ja der sogenannte Googlebot, wobei es ja den Googlebot gar nicht gibt, sondern es gibt da ganz verschiedene Varianten. Und ja, die melden sich eben dann, wenn sie eine Webseite besuchen, mit einem User Agent an, der sie, also sozusagen, die zeigen ihren Personalausweis vor. Und da gibt es eben einen neuen, nämlich den, ja, man, er heißt wirklich Google Agent. Und dieser Google Agent, der hat einen ganz interessanten Zweck. Er dient nämlich dazu, Google-Instanzen, die eine Webseite besuchen, zu kennzeichnen, die auf der Webseite als KI-Agent irgendwas aktiv tun, indem sie zum Beispiel ein Formular ausfüllen, eine Bestellung aufgeben und ähnliches. Da, letztes Jahr wurde ja von Google auch dieses Project Marina vorgestellt. Also im Prinzip genau das, nämlich ein System von KI-Agenten, die dann selbstständig irgendwelche Dinge tun können. Und das ist für mich schon ein Zeichen dafür, dass jetzt in nächster Zeit menschliche Besuche zugunsten von KI-Agenten abnehmen werden auf Webseiten. Und gleichzeitig ist es natürlich spannend zu gucken, was machen die Agenten dann auf der Webseite. Und laut Google ist es wohl so, dass dieser Google Agent dann auch in den Logfiles entsprechende Einträge oder Daten hinterlässt, damit man dann nachvollziehen kann, was der da überhaupt getan hat. Und so können dann zum Beispiel Betreiber von Webseiten gucken, ob das funktioniert hat, ob sie auch nutzbar waren für den Agenten und dann entsprechende Anpassungen vornehmen. Also eine interessante neue Entwicklung, wie ich finde. Und ja, ganz klar auch ein Zeichen dafür, dass es jetzt wieder so in dass wir uns weiter in Richtung Agentic Web und KI-Agenten bewegen. Was sind denn deine Gedanken dazu?
Google versucht wieder, die User zu erziehen. Fällt mir nur dazu ein. ihr bösen Leute, habt uns immer die falschen, habt uns die Agenten immer gesperrt und jetzt brauchen wir aber eigene Agenten, damit wir euch mitgeben können, auf was ihr auf eurer Seite achten sollt. Also das, was sie schon immer getan haben, von strukturierten Daten über wie Webseiten geladen werden sollen, was zuerst geladen werden soll, welcher Delay akzeptabel ist, welcher nicht. Und jetzt kommen sie halt mit den Agenten und sagen, ja, und damit du jetzt lernen kannst, wie meine Agenten die besten Informationen bekommen, markiere ich den jetzt, hinterlasse dir noch ein paar Remarks, damit du weißt, was du ändern musst. Also, es ist sehr lustig. Und Google ist immer damit gut durchgekommen. Ne? Also, sie haben alle Webmaster erzogen. Keiner traut sich mehr, irgendwie Texte irgendwie zu verstecken oder Überschriften anders zu machen als das, was Google will sozusagen oder wie Google sie liest. Sie haben über ihre Marktmacht das gesamte Internet erzogen. Und jetzt kommt das mit den Agenten ähnlich. Ja, jetzt ist die Frage, ob das dann tatsächlich, ich weiß genau auf diese Nachricht hin, dass ich mir die Logs jetzt anschauen werde. Ja. ganz egal, ob ich das jetzt will oder nicht, aber es geht einfach darum, jetzt habe ich wieder Informationen, um zu schauen, okay, wie viele Leute gehen denn von Google sozusagen auf meine Seite, um irgendwas zu recherchieren? Und zwar agentisch und nicht nur über den klassischen User, über den Google-Bot. Ne? Aber ja, es ist ganz, ganz lustig.
Ja, ich finde es interessant auch und das, ich finde es auch spannend, dann zu gucken, was dann da wirklich in den Logfiles drinsteht. Aber auch zu dem, was du gesagt hast, natürlich ist es so, dass Google da die Website-Betreiber auch erzogen hat über die letzten 10, 20 Jahre. Man muss aber auch sagen, vieles davon war ja auch durchaus sinnvoll. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel denke an die Verwendung von HTTPS, also SSL, zur Sicherheit oder Mobilfreundlichkeit, das ist ja eigentlich auch alles, sind alles Dinge, von denen die Nutzer auch profitieren. Bei anderen Sachen kann man da so geteilter Meinung sein. Strukturierte Daten zum Beispiel hat jetzt wahrscheinlich vor allem Google was gebracht. Den Nutzern direkt jetzt nicht so, aber ja, Also zumindest manches davon muss man zur Ehrenrettung von Google sagen.
Man sieht, du bist schon sehr lange in der SEO-Branche und hast gute Verbindungen zu Google.
Und Ladezeit.
Ja, das, ich verstehe das eh, dass man nicht die Brücken abreißen darf.
Also wenn ich was wirklich zu kritisieren habe, kritisiere ich es auch. Also da nehme ich dann auch kein Blatt vor den Mund. Aber ich sag mal, in dem Bereich würde ich jetzt schon sagen, oder würde ich unterschreiben, dass da auch die Nutzer zu den Profiteuren gehören. Auch.
Ja. Ich würde das unterschreiben bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und zwar ab dem Zeitpunkt, man kann es wahrscheinlich ziemlich genau beziffern, wo sie ihren Spruch zurückgenommen haben, do no evil.
Ja. Man kann auch vieles Negative finden, das ist ja klar. Allein die Art und Weise, wie jetzt Werbung integriert wird, dass immer weniger Links angezeigt werden. Also das soll jetzt nicht Google insgesamt hier reinwaschen. Ja, ich habe es jetzt wirklich nur mit diesem Erziehungsaspekt gehabt. Aber ich könnte ja auch wahrscheinlich jetzt mehrere Stunden referieren über Dinge, die ich nicht gut finde. Muss man wahrscheinlich auch mal eine extra Folge machen dafür.
Hast du übrigens auch gehört von diesen neuen Ansätzen, wo Google einfach die Überschriften quasi ändert?
Ja,
freilich. Und ich meine, das ist ja wohl ganz klar der Versuch, das Maximum aus Advertisement rauszukriegen, ne? Also man sagt, ich neutralisiere deine Clickbait-Oberfläche, also deine Clickbait-Überschrift, damit dann mein noch Clickbaitierer Werbeblock, der eh schon so massiv ist, dass ich ihn nicht mehr unterscheiden kann, was ist jetzt das erste reale Suchergebnis und was ist jetzt noch Werbung, dass ich jetzt eher auf die Werbung klicke, weil das darunter einfach schlechter klingt oder halt nicht mehr so. Ich habe letztens auf LinkedIn habe ich das gelesen, der hat das irgendwie so beschrieben, ich gehe in einen Buchladen und schreibe auf alle Covertexte, in diesem Buch geht es um eine Frau, die sich in ein Pferd verliebt. Oder so. Ja? Und einfach nur so, statt halt den Klappentext, ne, der halt irgendwie mehr sagen soll, der fasst das irgendwie so dann zusammen, ja. Da sieht man dann auch schon, dass eben dieser ethische Kompass und der Ansatz do no evil oder arbeite nicht immer nur zu deinem eigenen Vorteil, dass der schon längst verschwunden ist, ja. Also das ich würde mittlerweile fast alles in Frage stellen, was Google Gutes für uns tut, in welcher Form es ihnen hilft. Ja,
ja, also da würde ich auch nicht dagegen sprechen. Und gerade jetzt auch dieses Thema mit den geänderten Titeln, das erinnert mich an eine Analyse, die ich mal vor 3 oder 4 Jahren durchgeführt habe, wie groß der Anteil der geänderten Titel wirklich war. Ich glaube, ich bin damals zu dem Ergebnis gekommen, dass es sogar damals schon mehr als die Hälfte der Titel waren, die Google also anders dargestellt hat als auf den Seiten hinterlegt, wobei die Änderung damals eher darin bestanden, den Markennamen hinzuzufügen oder rauszunehmen oder den Titel abzuschneiden. Aber jetzt, dass die Bedeutung komplett geändert wird. Plus noch möglicherweise, das gibt ja auch ein Google-Patent, ein aktuelles, was ja noch einen Schritt weiter geht, nämlich dass Google auf Basis einer Suchanfrage dann ad hoc eine alternative Version der Seiten erstellen kann, die in den Suchergebnissen erscheint. Das heißt, jemand klickt auf einen Treffer mit einem geänderten Titel und landet dann aber noch nicht mal auf der Originalseite, sondern auf einer KI-generierten Seite, die Google erstellt hat. Also das ist ja schon fast verrückt.
Ja, wir sind alle Kumbaya.
Und wir können auch nichts tun dagegen. Ich meine, klar kann man jetzt sagen, gut, dann mache ich halt nicht mehr mit. Ja, ich stelle mich jetzt da in die Ecke und schmolle. und sage, gut, dann soll Google halt ohne mich weitermachen. Ich weiß halt nur nicht, ob man damit auch so weiterkommt. Aber wir haben ja keine Wahl im Grunde. Gut, wir können vielleicht wieder hoffen, dass es in Europa so ein bisschen anders wird wieder, weil wir in Europa halt noch schon ein bisschen strenger sind und da darf Google eben nicht alles machen, was es möchte. Aber ja, irgendwie damit klarkommen müssen wir so oder so. Also das wird passieren. Ja.
Ja.
So, aber jetzt von Google und der Suche zu unserer beliebten Kategorie KI's Next Topmodel. Auch da haben wir wieder einiges dabei in dieser Woche. Und schön finde ich auch, dass wir wieder aus Europa etwas Neues dabei haben. Und zwar haben wir Mistral Small 4 und, finde ich auch sehr spannend, Mistral Forge. Mistral Small 4, das ist ein Mix of Experts Modell und das hat verschiedene Funktionen. Es hat Reasoning-Kapazitäten von Magistral. Es kann Bilder verarbeiten von Pixstral und kann sogar coden von Devstral. Ist damit auch ein für Entwickler eine ganz gut geeignete Alternative. Passt ja wieder zu dem, was wir am Anfang besprochen haben, zu OpenAI. Und wie gesagt, ich finde es sehr schön, dass es auch wieder zeigt, dass wir hier in Europa nicht keinen Stillstand haben, sondern dass es hier auch vorangeht. Konntest du da schon mal einen Blick drauf werfen?
Ja, ich habe nur mal kurz so über die Specs drüber geschaut. Ich bin ja eh auch ein großer Freund von Mistral. Das waren halt jetzt lange Zeit ein bisschen abgeschlagen. Jetzt haben sie endlich wieder ein Modell rausgebracht. Also eins, das man halt auch irgendwie lokal laufen lassen kann und das halt auch, sage ich jetzt mal, ähnlich gut funktioniert wie die asiatischen. Und also mit dem 119B-Modell und so Mix of Experts, 6B aktive Parameter für jeden Expert. Und ich glaube, Token Window ist 256K. Und das Besondere ist hier, glaube ich, dass sie das halt jetzt ein bisschen zusammenführen. Also dass halt irgendwie Image und Text und also so ein bisschen multimodal sind und Coding und all diese Architekturen zusammenführen. Was es natürlich sehr interessant macht, eben für so Long-Form-Interaktionen und auch für so agentische Use Cases. Ja, also ich finde, und auch diese, weil bei Mistral war ja auch so, dass es quasi eine Reasoning-Variante gab und eine Non-Reasoning. Und jetzt ist das einfach drinnen. Ja, jetzt kannst du es einfach ein- und ausschalten, wenn du möchtest. Also wenn du sagst, Reasoning Effort on oder off oder high und dementsprechend kannst du das sozusagen dann rauf ein- oder ausschalten. Es ist sehr viel besser als das GPT OSS 120b in vielerlei Dingen. Das heißt, ja, es ist jetzt nicht in dem Level wie Claude Code oder Claude Haiku oder auch nicht wie die Quen, also wobei sie sagen halt, dass sie besser sind als das Claude Haiku, also das kleinste Modell von Claude Code, also von Anthropic. Und sie sagen auch, dass sie deutlich besser sind als Quen 3, die 80B-Variante, und sogar besser als die Quen 3,522B-Variante. Also vor allem in so langfristig, also lang Aufgaben, die halt länger dauern. Bin gespannt, ja. Ich muss es mal testen. Also wir werden sicher irgendwo mal installieren und schauen, wie die Ergebnisse sind. Aber ich finde den Ansatz sehr gut. Ja. Und es ist endlich mal wieder ein Open Source Modell aus Europa, das man halt tatsächlich dann nutzen kann. Und und das auch installierbar ist, sage ich jetzt mal, auf normaler Hardware. Also du brauchst schon eine RTX 6000 wahrscheinlich, ja. um das laufen zu lassen. Also jetzt keine billige Maschine, also 20.000 Euro oder so. Aber dafür kannst du halt lokal alles machen und bist unabhängig. Und hast dieselbe Qualität wie zumindest die kleinsten Cloud-Modelle.
Dann lass uns noch über die nächste Neuerung sprechen von Mistral. Das nennt sich Mistral Forge und das ist gerade für Unternehmen sehr spannend, denn die können damit ja auf Basis eigener Dokumente, eines eigenen Dokumentenbestandes viele Dinge damit tun. Und das glaube ich sogar nicht nur in der Cloud, sondern wir hatten es vor dem Podcast uns nochmal angeschaut, auch lokal, also sozusagen on-premise auf eigener Hardware. Und das macht es natürlich besonders für sensible Daten attraktiv. Und da fallen mir gleich auf Anhieb verschiedene Dinge ein, die man damit machen kann. Also vor allem eben das Aufbereiten von umfassenden Daten für verschiedene Zwecke, Analysen durchführen und so weiter. Also Daten, die man einfach nicht rausgeben möchte. Das könnte eine für die Zukunft und für viele Unternehmen spannende Anwendungsmöglichkeit sein, oder?
Ich finde den Ansatz, also ich glaube, Mistral hat es tatsächlich verstanden, was das Problem in Europa ist. Ja, du hast halt diese gesamten Infrastrukturabhängigkeiten, du hast diese Abhängigkeiten von Cloud, du hast Security-Abhängigkeiten, du hast GDPR-Compliance, du hast eigene Daten. Du willst nicht, dass diese Daten rausgehen. Und was Mistral mit dem Forge hier vorstellt, ist quasi so eine Art Enterprise-Lösung. Ja, also tatsächlich eine Enterprise-Lösung. Und ich kann mir das wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Du hast quasi deine Enterprise-Data und du hast die Large, also das Modell von Mistral. Und dann kannst du einfach deine Enterprise-Data mittrainieren. Also du kannst ein Mix of Experts Model dazu bauen. Du kannst deine eigenen Daten, Text, Image, Audio, alles mit reinbringen. Du kannst hier auch über Agenten so eine Art Reinforcement Learning, also mit Human Feedback, als auch ein Supervised Fine-Tuning irgendwie machen. Es gibt halt ganz viele unterschiedliche Varianten, wie du die Daten noch besser aufbereiten kannst und Mistral bietet hier sogar an, sozusagen für dich synthetische Daten zu generieren, basierend auf deinen Originaldaten. Ja? Das heißt, du hast jetzt hier irgendwelche MRT-Bilder zum Beispiel, ja, und um zu verstehen, wo welche Flecken was bedeuten, generiert der halt für dich noch synthetische Bilder, damit das Modell noch genauer wird. Ja? Und du kannst ihm hier auch sagen, welche synthetischen Daten hier generiert werden sollen. Und dann gibt es halt auch so einen Testing-Prozess, der das macht, Model Lifecycle, also dass du diese Daten immer wieder erneuern kannst. Und dass du, sie haben mir tatsächlich an alle möglichen Dinge gedacht, ne? Also die gerade im AI-Act relevant sind, also diese Traceability und Auditability. Du kannst hier quasi dein eigenes Modell trainieren mit Mistral, mit all deinen Monitoring-Daten, Datenbasen, Evaluations, Training-Runs und allem möglichen. Und es bleibt aber trotzdem alles traceable. Das heißt, es gibt immer ein klares Logging, es gibt ein klares Audit-Log und es gibt Rollback-Mechanismen, wie du Dinge wieder rückgängig machen kannst, wenn du sagst, ich habe ein Dataset verwendet, das jetzt hier eigentlich nicht verwendet werden darf, dann kann ich das wieder zurückrollen. Und wie du es auch schon angesprochen hast, es gibt hier, was das Inferencing angeht, alle Optionen. Also du kannst die Inference eben von einer Private Cloud verwenden, du kannst das Inference on-premises nehmen und du kannst auch das Mistral Compute verwenden. Und du behältst immer die Hoheit über die Daten. Und das ist jetzt schon ein ganz neuer Ansatz, der bis jetzt noch nie da gewesen ist. Und das könnte tatsächlich quasi der Game Changer für Europa werden, wenn es einen Anbieter gibt wie Mistral, der das mit Enterprise Data machen kann, wo du deine eigene Domain-Informationen behalten kannst, Cybersecurity berücksichtigen kannst und halt eigenes Research eigentlich machen kannst mit den Mistral-Modellen. Also da Hut ab, dass sie das so, ich meine, das ist alles sehr viel jetzt hier Marketing, ne? Es bleibt abzuwarten, wie das dann letztendlich implementiert wird. Und ich glaube, weil wir hatten ja, ich glaube, die letzten Wochen hatten wir immer wieder so die Gerüchte gehört, dass Mistral ein bisschen in die Beratung gehen will, ne? Und ich glaube, das war eine Fehlinterpretation. Ich glaube, dass sie kapiert haben, damit das in Enterprise eingesetzt werden kann, braucht sowas wie Forward Deploy Engineers. Also Leute, die in die Unternehmen reingehen und genau das implementieren. Und jetzt haben sie hier mit dem Forge ein Konzept entwickelt, wo sie einfach die Forward Deploy Engineers jetzt in jedes Unternehmen reinschicken können und eigentlich jedes Problem lösen können, was diese Enterprise-Kunden letztendlich haben. Und da bin ich jetzt schon sehr gespannt, wie das losgehen wird und ob jetzt als nächstes quasi irgendein Joint Venture mit irgendeinem Private Equity rauskommen wird, wo eben diese Forward Deploy Engineers in irgendeiner Art und Weise dann in die Unternehmen reingeschickt werden. Wir sehen es ja schon in Amerika, der Kampf zwischen OpenAI und Anthropic, die sich jetzt quasi prügeln um die Private Equities, ne? OpenAI, die sagt, oh, wenn ihr mit uns partnert, kriegt ihr 17,5% Marge auf jeden Fall. Nun macht dann jeder Private Equity mit denen ein Geschäft oder ein Joint Venture. Aber das ist halt super desperate. Also das heißt, so needy einfach. Ne? Also weil Anthropic sagt, mit uns könnt ihr das auch machen. Wir bauen zusammen eine Firma, wir machen Forward Deploy Engineers und bringen Anthropic-Technologie zu den Unternehmen. Aber von uns kriegt ihr nichts. Und OpenAI sagt, ja, von uns kriegt ihr, mir ist es wurscht, ihr könnt alles haben, ich will nur, dass ihr unsere Modelle verwendet. Ja? Und ich glaube, derselbe Ansatz ist hier eben dieses Forge. Ja? Das ist letztendlich die Vorbereitung, um jetzt ein Partnernetzwerk aufzubauen, um diese Technologie zu implementieren.
Ist ja auch ein guter Gedanke und eröffnet ja auch eine breite Palette an möglichen Partnern auf dem Markt, weil grundsätzlich die Zahl der Unternehmen, die dafür in Frage kommen, die ist ja fast unbegrenzt. Also müssen wir mal gucken, ob die Wettbewerber da nachziehen dann mit was Ähnlichem. Gucken wir mal nach China rüber und da gibt es auch wieder was Neues von Minimax und zwar das neue Modell M27. Und das ist sowohl über die API als auch über den Agent Hub jetzt weltweit verfügbar. Speziell bemerkenswert dabei ist, dass es auf komplexe Workflows, auch wieder im Bereich Software Engineering, aber auch in der Forschung ausgerichtet ist. Und es geht hier besonders um Aufgaben, bei denen eine hohe Zuverlässigkeit und auch sehr lange Zeitfenster, also einfach Ausführungen von Aufgaben über eine lange Zeit hinweg notwendig sind und das dann auch wiederum in Konkurrenz tritt, zum Beispiel zu etablierten Modellen wie zum Beispiel GPT-5.4 Mini. Räumst du diesem Modell in seinem Segment Chancen ein?
Definitiv. Also Minimax ist immer einer der besten Modelle gewesen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mir die Benchmarks gar nicht so genau angeschaut oder halt was tatsächlich jetzt hinter diesem Modell steht. Es wirkt ein bisschen so, wie eben diese ganzen, diese Multimodalität und auch, also nicht nur Multimodalität, sondern auch diese Interaktivität, die jetzt durch diese Multi-Agenten-Collaboration irgendwie möglich ist, ja, dass sie da in dieses Segment rein wollen. Aber ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe es mir auch nicht im Detail angeschaut. Aber wie gesagt, Minimax ist immer eines der Modelle gewesen, das wir für fast alles verwendet haben, weil es einfach von der Qualität her und von der Geschwindigkeit her und von der Deployability her eines der besten Modelle war. 2.7 werden wir sehen, 2.5 haben wir im Einsatz. Mal schauen, wie das funktioniert. Aber es soll, also wenn ich mir die Zahlen hier anschaue, ist halt das 2.7 um ein Vielfaches besser als das 2.5er. Aber ja, das ich kann, also wir haben es noch nicht getestet, aber ich nehme es mir vor, dass wir es mal testen.
Okay, kommen wir noch zu einer weiteren Neuerung, und zwar geht es da um DaVinci Maggi Human, nennt sich das Ganze. Und das Spannende dabei ist, es handelt sich dabei um ein synchronisiertes Audio-Video-Generationsmodell. Das bedeutet, im Unterschied zu früheren Modellen, bei denen Video und Audio immer getrennt generiert wurde, nutzt dieses Modell eine sogenannte Single-Stream-Transformer-Architektur. Und das bedeutet, dass Lippenbewegungen, Soundeffekte und auch die Mimik-Organe gleichzeitig entstehen. Und das ist spannend zum Beispiel für so Echtzeit-Avatare, die eben sofort dann natürliche Ausdrücke, natürliche Mimiken, Gestiken widerspiegeln sollen. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass das viele Bereiche beeinflussen wird. Jetzt mal angefangen bei Tools für Videokonferenzen bis hin eben zum großen Markt der YouTube-Videos. Und das finde ich persönlich sehr spannend, weil auch wenn sich jetzt OpenAI vom Video, KI-Video abgewandt hat, wird es dafür natürlich weiterhin großen Bedarf geben. Und da könnte das natürlich einen wichtigen Fortschritt, eine wichtige Rolle spielen. Also könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel das mal auszuprobieren. Wie würdest du das bewerten?
Ja, ich würde das ähnlich bewerten, nur die Hardware-Anforderungen sind halt schon recht hoch. Ja? Also wenn ich das jetzt so richtig sehe, zum Beispiel für ein 30-Sekunden-Video um ein 5-Sekunden-Video auf einer 1080p-Qualität zu erzeugen, brauchst du eine H100-GPU, und auf der würde das 38 Sekunden rechnen. Mhm. Also theoretisch, wenn du starke Hardware hast, kannst du das alles in Realtime machen, aber die Hardware-Anforderungen sind halt immens. Ja, du kannst hier, also wenn du kleinere, also 256p, kannst du hier in Realtime erstellen. Ne? Also 5 Sekunden, und die Produktion, also die Erstellung würde 2 Sekunden dauern. Aber ja.
In vielen Fällen auch. Ne? Also wenn ich jetzt gerade an so Anwendungsfälle denke wie Videokonferenzen, dann brauchst du ja nicht diese hochauflösenden High-End-Videos, sondern da reicht es ja, wenn man das Gegenüber gut erkennen kann. Gut, man muss jetzt halt mal schauen, für welche Videokonferenzen ich dann einen Avatar verwenden würde, statt meines eigenen Gesichts. Aber ja, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, also keine Ahnung. Wenn ich morgens gerade aus dem Bett ausgestanden bin, vielleicht will ich dann auch lieber einen Avatar haben als mein eigenes Gesicht. Und aber das ist ja so ein Beispiel. Ansonsten reicht es ja auch, wenn man das asynchron berechnen lässt.
Ja, also für asynchrone Geschichten, also ich kann es mir sehr gut eben für so YouTube-Geschichten oder halt, wenn du mehrere Sprachen haben willst oder so, ja, dass du das neu renderst oder neu erstellst mit einem anderen Text oder so. Ich glaube, dafür ist es ganz cool. Wie gesagt, mit den Hardware-Anforderungen sehe ich da jetzt nicht so einen großen Markt dafür. aber es gibt wieder die Möglichkeiten. Also du kannst das natürlich in der Cloud laufen lassen. Da ist es natürlich, aber da, also das siehst du auch, dass Also, wenn du Sora verwendest oder VO3, hast du das einfach in deinem Abo dabei. Wenn du aber diese Open-Source-Varianten verwendest, dann kostet dich allein die Hardware-Miete, selbst wenn du nur irgendwie ein 3-Minuten-Video erstellen willst, kostet dich mehr als, als die gesamte Abo-Gebühr für die nächsten 3 Monate. Also insofern für Profis, die eigene Hardware haben, ist das alles super tauglich. Für Nicht-Profis ist wahrscheinlich ein Modell wie VO3 oder halt Sora, bald kein Sora mehr, aber halt, oder die chinesischen Modelle in der Cloud dann deutlich günstiger. Ja.
Okay, also wahrscheinlich doch dann eher ein Edge-Case. Aber sicherlich für den einen oder anderen mag es interessant sein, gerade wenn man über die entsprechende Hardware verfügt. Zum Abschluss dieser Kategorie noch etwas Spannendes. Und zwar bin ich da auf eine Forschungsarbeit gestoßen, die ein sogenanntes Hyper Agents Framework beschreibt. Forschungsarbeit von verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Kanada, Schottland, USA. Und da geht es um etwas, vielleicht hat es der eine oder die andere schon mal bei uns im Newsbereich gelesen. Wir hatten ja mal einen Artikel über die Darwin-Gödelmaschine oder Huxley-Gödelmaschine war es, glaube ich. Da geht es darum, dass es KI-Agenten geben soll, die in der Lage sind, nicht nur den Code, den sie erzeugen, zu verbessern, sondern auch sich selbst zu verbessern. Und diese Hyper-Agents, die sollen es jetzt eben KI-Systemen ermöglichen, sich selbst zu verbessern, zu modifizieren. Und es handelt sich dabei um ein, man kann es so sagen, ein metakognitives Framework, das sogar seine eigenen Aufgaben und Skripte im laufenden Betrieb ändern und umschreiben kann, um effizienter zu werden. Also das ist jetzt etwas, was ich jetzt sehr verallgemeinert und sehr vereinfacht wiedergegeben habe. Aber so die Grundidee, sozusagen Evolution in KI-Agenten reinzukriegen, die ist schon sehr spannend und faszinierend. Und ich glaube schon, dass da auch noch viel Potenzial drin liegt, oder? Was meinst du?
Ja, also es hat einen guten Grund, warum du das vereinfacht hast, weil es wirklich sehr kompliziert ist. Ja? Also wir hatten ja eben den Artikel, glaube ich, über die Huxley-Gödelmaschine, die eine Weiterentwicklung der Darwin-Gödelmaschine war und der Seeker-Variante, die alle evolutionäre Algorithmen sind, die basierend auf ihren Stammbäumen Entscheidungen treffen, welche Kinder weiterentwickelt werden und welche nicht. Ja, also so ein klassisches Tree-Search-Problem, das da angewendet wurde. Wir haben es auch im Podcast schon mal versucht zu erklären. Ich glaube, das war, keine Ahnung, irgendeine Folge irgendwann im Mai oder Juni. Ja. Wir haben damals schon gesagt, dass das eines der relevantesten Themen sein wird, wenn es um agentische Entwicklung geht, dass du eben in den Agenten evolutionäre Entwicklungsgrundlagen verankert hast. Und zwar nicht nur auf das, was die Ergebnisse sind, sondern auf den Prozess selber. Und das ist jetzt, glaube ich, der große Unterschied zwischen den Hyper-Agents und der klassischen Darwin-Gödel-Maschine, weil die Darwin-Gödel-Maschine und die Agenten in der Darwin-Gödel-Maschine, als auch in der Huxley-Gödel-Maschine, haben sich spezialisiert auf die Outcomes, also quasi die Ergebnisse, die sie erzielt haben. Aber diese Hyper-Agents berücksichtigen jetzt auch den Prozess der Agenten, also der, also wie sie zu diesen Ergebnissen kommen. Also du bist quasi noch auf einer Ebene drüber. Und damit verbessert sich dein Verbesserungsalgorithmus sozusagen nochmal, dein Entscheidungsalgorithmus. Du optimierst nicht nur das Ergebnis, sondern du optimierst den Weg, um zu diesem Ergebnis zu kommen, was jetzt noch ein weiterer Hebel ist. Und ich glaube, das wird bald in allen Agenten implementiert werden. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich schon heute in vielen Modellen drinnen ist. Ja, aber die Forschung, die sie da gemacht haben mit den Hyper Agents, die wird wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, bis sie ihren Weg dann zu OpenAI oder zu Anthropic findet. Aber ich glaube, rudimentär sind die schon längst verankert, weil sonst hätten sie auch nicht diese ganzen Sub-Agent-Strukturen. Also du hast ja schon heute iterative Ansätze und auch diese ganze agentische Orchestrierung basiert ja derzeit auf Files. Also das heißt, du hast in Files steht drinnen, was zu tun ist. Und dann wird aus dem File heraus ein Sub-Agent generiert, der nur eine Aufgabe hat, diese Aufgabe dann zusammenfassen muss. Und wenn er damit fertig ist, übergibt sie es dem Hauptagent und ist dann weg. Ja? Und das ist ein aktueller Weg, das Problem zu lösen. Aber wenn du willst, dass der Sub-Agent beim nächsten Mal einen besseren Weg einschlägt oder es effizienter macht, dann musst du weggehen auch von diesem File-Ansatz und musst eben in diese evolutionären Algorithmen rein wieder. Aber wie das dann implementiert wird, das wird sicher wieder ein kompletter Mindset-Switch werden. Ja? Wahrscheinlich werden es die großen Large-Language-Model-Anbieter im Hintergrund selbst tun, also dass sie es in die Modelle reinbringen, aber halt dann, es gibt dann kein Continuous Improvement, sondern immer nur von Release to Release. Ja.
Ich muss vielleicht noch der Vollständigkeit halber ergänzen, dass das Papier im Zusammenhang mit Meta veröffentlicht wurde. Also ich glaube, dass das Meta da dahinter steht, also die das wahrscheinlich dann auch nutzen werden für eigene Zwecke. Und von der Einschätzung her, es gibt ja wirklich auch manche, die sagen, diese selbstständige Fähigkeit oder die Fähigkeit, sich selbstständig zu verbessern und immer ist sozusagen eine Evolution voranzutreiben, das sei ja etwas, was uns schneller in Richtung AGI bringen kann oder was überhaupt eine Voraussetzung ist, um überhaupt mal AGI zu erreichen. Ja, also das heißt, diese externe Verbesserung, die immer von Menschen vorangetrieben wird durch neue Modelle, durch bessere Infrastruktur und so weiter, dass das irgendwann halt auch nicht mehr ausreicht, sondern dass die Modelle dann das irgendwann selber übernehmen müssen.
Das ist richtig, wobei man jetzt hier sich ein bisschen, man muss es ein bisschen differenzieren. Ne? Dieses Selbstlernen und dieses Selbstoptimieren gibt es ja auf allen Ebenen. Es gibt im Pre-Training, es gibt im Post-Training, es gibt im Mid-Training und jetzt haben wir noch einen weiteren Level und das ist das Agent-Level. Ja? Und jetzt haben wir das auf der agentischen Ebene auch noch. Das heißt, die Frage ist, ob es auf dem Pre-Training-Level oder auf dem Post-Training-Level noch mehr braucht. Oder ob es ausreicht, um einfach im agentischen Level diese Continuous Improvement und Art und Weise, wie Probleme gelöst werden, das in diese Ebene zu verschieben. Weil aktuell sieht es so aus, als wären die Modelle intelligent genug, um zum Beispiel das Problem Coding zu lösen. Also das Problem Coding ist mehr oder weniger gelöst seit Opus 4.5 und seit Opus 4.6 ist es agentisch mehr oder weniger gelöst. Ähnlich bei ChatGPT 5.4 ist es auch selbst bei OpenAI mehr oder weniger gelöst. Bei Gemini 3.1 kann man es jetzt nicht ganz genau so sagen, Also ob's, es hat noch nicht dieselbe Qualität wie bei OpenAI oder bei Anthropic. Aber das heißt, das Pre-Training und Post-Training-Level ist auf einem Level, der ausreichend ist. Und jetzt könntest du theoretisch einfach über diese Methode den agentischen Level so vorantreiben, dass du wahrscheinlich in den anderen, ja, also dass du dir das sparen kannst, ja, dass du noch mehr Daten verwendest oder sonst irgendwas, ja.
Mhm, okay, verstehe.
Also ich glaube, man muss das mehrdimensional betrachten. Und ich meine, wir werden sehen. Continuous Learning ist ja sozusagen der heilige Gral in der KI. Ja. Also meine Hypothese war ja, dass Continuous Learning erst mit den World Models kommt. Mhm. Und weil du halt ein grundlegendes Verständnis überhaupt erst erreichen musst, damit du eine Verbesserung sozusagen, damit du dich selbst verbessern kannst, ja. Wenn du das jetzt auf dem agentischen Level schon lösen könntest, weiß ich nicht, ob das dann funktioniert. Oder ja, gute Frage.
Das sind viele Stellschrauben, das stellen wir auch immer wieder fest, die da eine Rolle spielen. Und der Punkt mit den World Models, der ist nach wie vor da, denke ich mir. Ich glaube, nur wenn man eben diese Kombination dann hat, praktisch diese Faktoren miteinander kombiniert, dann hat man natürlich auch eine entsprechende Schwungkraft, die sich dadurch bildet und das, die dann zumindest mal bewirkt, dass das Ganze wesentlich weiter vorankommt. Ob man jetzt dann AGI schafft oder nicht, ist die in absehbarer Zeit ist die andere Frage. Aber klar ist, denke ich, dass die Entwicklung dadurch unglaublich beschleunigt werden könnte. Ne?
Ja, also ich würde ja behaupten, AGI ist schon da, aber da gibt es wahrscheinlich einige, die mir widersprechen. Aber ich glaube, dieser Messfaktor des AGI ist vielleicht schon ein bisschen veraltet, weil letztendlich geht es darum, dass die Use Cases, die man hat, auch gelöst werden können. Und wenn du Coding gelöst hast, wirst du früher oder später AGI einfach implizit gelöst haben.
Gibt es eigentlich eine allgemeine Definition für AGI oder ist das eher so ein...
Ja. Da hat jeder seine eigene, ja. Also es wird immer weiter, das ist ein Moving Target, ja.
Ja. Weil wenn viele denken ja bei AGI dann bestimmt an so ein eigenes Bewusstsein, was sich dann gebildet hat und was dann die Weltherrschaft an sich reißt, ob wir wollen oder nicht.
Das wäre die Superintelligenz, glaube ich.
Ja.
Die Singularität sozusagen.
Ja, ja. Aber ja, also ich höre in letzter Zeit auch immer öfter solche Meinungen, wie du sie jetzt gerade genannt hast, dass wir vielleicht AGI sogar schon haben, auf die eine oder andere Weise. Und dass sich diese Grenzen da auch einfach immer weiter verschieben. Also auch das, nicht mal dessen können wir uns jetzt noch sicher sein, sondern wir können auch morgen aufwachen und dann ist es auch einmal da und auch wieder nicht.
Also genau. Es ist wie Schrödingers Katze.
Da habe ich auch gerade dran gedacht. Genau, also Gewissheiten und so viel ist gewiss, werden immer ungewisser.
Genau, und wir wissen jedes Mal, wenn wir nachschauen, dass die KI besser ist als wir.
Ja, das ist sicher. Und das ist gewiss. Jetzt lass uns mal den Blick jetzt von den Modellen wieder ein bisschen zu der Infrastruktur oder auf die Infrastruktur richten. Da ist ja auch in Europa die Entwicklung spannend und da hast du was mitgebracht, was mich doch erstaunt hat. Du hast Zahlen mitgebracht, dass Deutschland als Standort der Rechenzentren weltweit auf Platz 3 steht, wenn ich das hier richtig sehe, mit einer doch sehr großen Kapazität. Natürlich mit großem Abstand hinter USA und in den USA und China muss man das zusagen, aber das ist ja wie beim wie beim BIP, beim Bruttoinlandsprodukt. Da sind wir ja auch in Deutschland auf Platz 3, aber mit einem enormen Abstand natürlich zu den ersten beiden.
Ja.
Aber die Frage ist ja eher die, wie geht's weiter? Ne? Und wir haben ja hier in Europa und in Deutschland bestimmte Grenzen und Leitplanken, möchte ich es mal eher nennen. Und da ist auch stellvertretend das Energieeffizienzgesetz zu nennen. Und dieses fordert ab dem 1. Juli dieses Jahres einen Effizienzwert, einen Energieeffizienzwert, den sogenannten PUE, von 1,2 für neue Rechenzentren. Und das könnte natürlich für neue Projekte ein Problem oder zumindest mal eine Herausforderung werden, weil das dann schon auch die Vorgaben für diese Projekte und damit wahrscheinlich auch die Kosten nach oben treibt. Auf der anderen Seite muss man natürlich gerade bei so einer energieintensiven Industrie wie Rechenzentren schon darauf achten, dass das nicht ins Uferlose läuft. Da wäre mal für mich interessant, wie du die weitere Entwicklung sehen würdest, jetzt was die Rechenzentren in Europa und speziell in Deutschland angeht.
Genau, vielleicht mal zur Erklärung der Begriffe. Also was ist PUE? Das heißt Power Usage Effectiveness. Und das misst, wie effizient ein Rechenzentrum seine Energie nutzt. Also das heißt, der Wert 1,0 wäre sozusagen perfekt. Das heißt, jedes Watt geht direkt in die IT-Last. Und ein Wert von 1,2 heißt, dass für jeden Euro, der in die Rechenleistung geht, dürfen 20 Cent in Kühlung, Beleuchtung und sonstige Sachen laufen. Damit man so ein bisschen Vergleichswerte hat, die meisten, also die Hyperscaler, schaffen hier Werte von 1,1. Also das ist so Google, Microsoft, Amazon. Aber die meisten, sag ich jetzt mal, Bestandsrechenzentren in Europa haben so Werte von 1,4 bis 1,6. Ja? Das heißt, die sind jetzt nicht sonderlich effizient und das liegt daran, dass es meistens Co-Location-Datacenter sind. Das heißt, die bauen eigentlich nur die Räume und die Kühlung dazu und die Racks und jeder kann so seine eigene Hardware reinschrauben oder reinstellen, so Mietfläche. Dementsprechend ist das alles nicht sehr effizient, weil es halt nicht optimiert ist. Und der eine schraubt halt mal einen Desktop-PC rein, der andere einen Rack-Server und bei dem einen ist der Deckel zu und bei dem anderen nicht. Und ja, also dementsprechend ist die Effizienz jetzt nicht so geil. Was dieses Energieeffizienzgesetz auch noch verlangt, ist, dass mindestens 10% also der Energie Wiederverwendung, also dass das wiederverwendet werden soll. Das kennen wir zum Beispiel von Fällen wie von Google, die, ich glaube, das ist in Dietzenbach bei Frankfurt. Da haben sie irgendwie so für 2000 Haushalte, die beheizen sie halt noch mit dem Rechenzentrum. Und 10% quasi der Energie müssen jetzt quasi wieder zurückfließen. Das ist insofern gut, weil das ein bisschen unsere Nachhaltigkeitsthematik und Green IT ein bisschen beflügelt und auch alle dazu zwingt, die jetzt hier neue Kapazitäten aufbauen, dass sie sich an die Standards halten. Das ist grundsätzlich mal, finde ich, eine gute Idee. Und für Deutschland, ich meine, wir sind immer so ein bisschen die Nöler gewesen. Also wir haben immer viel genölt über Deutschland und jedes Mal ist da ein Rechenzentrum wieder geplatzt und dann hat sich der wieder zurückgezogen und dann sind die Projekte irgendwie mit irgendwelchen Protesten zurückgeschlagen worden und so. Aber wenn man das aus der Distanz betrachtet, gibt es tatsächlich, Deutschland ist da tatsächlich ein Hotspot mit 507 Rechenzentren. Ja. Und auch das Volumen, das da reinfließt, ist jetzt nicht zu unterschätzen. Also Marktvolumen von 10,4 Milliarden. Wir reden jetzt hier aber nicht von Euro, sondern von US-Dollar. Und bis 2031 sollen es über 20 Milliarden werden. Ja. Und wie gesagt, Frankfurt ist hier der Bereich mit der größten Live-Kapazität mit 745 Megawatt. Und 542 sind noch im Bau. also dort in der Gegend. Da gibt es auch diesen, also sind jetzt auch wieder neue Projekte diese Woche dazu gekommen, dieser Frank Cube von in Bierstein bei Frankfurt, also, und das kommt von der Argeman Group. Das ist halt wieder so ein Private Equity ähnlicher. Ja. Ähnlich gibt es von Cyrus One bei FRA 7, kommt FRA 7 Campus, da soll nochmal 40 Megawatt dazu. NTT baut noch bei Nierstein ein 480 Megawatt Projekt. Also es tut sich einiges. Und die Gesamtkapazität installierter Data Center liegt schon bei 4 Gigawatt. Also das ist schon beachtlich. Man könnte sagen, also das ist schon über 2% des Gesamtstrombedarfs in Deutschland. Also die hier nur für Data Center verwendet werden. Und das ist schon nicht ganz so schlecht. Aber ich finde, vielleicht reden wir es zu oft zu schlecht. Ja? Also wenn man sich die Zahlen anschaut und wenn man einfach mal reingeht, dann sieht man eigentlich, dass Deutschland tatsächlich im Vergleich zu Resteuropa noch immer sehr, sehr gut ist. Und dass auch diese Gesetze, also auch dieses Energieeffizienzgesetz, da gibt es jetzt natürlich viele, die Widerstand haben und sagen, ja, aber dann kriegen wir nicht unsere Rechenzentren hin. Aber ich finde, das ist die Grundlage. Weil ich glaube auch nicht, dass wir wirklich viel mehr Strom produzieren können. Und deswegen muss das einfach passieren. Und deswegen finde ich auch den Ansatz jetzt nicht ganz so schlecht. Ab 1. Juli 2026 ist der Stichtag für dieses neue Gesetz. Und dann schauen wir mal, was das jetzt bedeutet. Ja, bin schon gespannt. Was ist dein Take auf diese Sichtweise, sage ich jetzt einmal?
Ich sehe es so ähnlich wie du. Also weil, ne, gerade was jetzt die Stromproduktion angeht, wir haben ja jetzt schon, man sieht es ja, wir haben ja jetzt schon eine Energiekrise in Deutschland oder in Europa, weil wir auch so stark abhängig sind von fossilen Energieträgern. Und wenn jetzt grenzenlos ohne Vorgaben einfach weiter zugebaut wird mit Rechenzentren und wir zum Beispiel, wie es in den USA passiert, auch zum Teil zumindest auf Gasturbinen setzen würden, um den Strom dafür zu erzeugen, dann hätten wir bald ein richtig großes Problem. Die aktuelle Debatte ist ja, dass die USA jetzt sogar damit drohen, uns kein Flüssiggas mehr zu liefern, wenn wir bestimmten Vereinbarungen nicht zustimmen. Und ich glaube, wir müssen da jetzt gerade auch vor diesem Hintergrund schauen, dass wir noch unabhängiger werden, uns eben auch viel stärker jetzt in Richtung erneuerbare Energiequellen aufstellen und auch hier die Speicherung vorantreiben. Das heißt also, dass wir einfach, wenn die Sonne scheint, wenn der Wind weht, dass wir so viel Energie auf Vorrat produzieren können, dass wir sie dann in sogenannten Dunkelflauten dann auch abrufen können. Und dafür wäre es jetzt mal sinnvoll, auch das verfügbare Sondervermögen oder die Sonderschulden, wie man sie eigentlich nennen sollte, einzusetzen. Das wäre so mein Fazit daraus.
Ja, ich meine, über die Effizienz in den Netzen haben wir eh schon oft geredet, dass unser Netz auf Maximalkapazitäten ausgelegt ist und die Grundlast halt immer irgendwie so bei 60% rumdümpelt. Und wenn man tatsächlich irgendwie die Speichertechnologien ausbauen würde, könnten wir schlagartig fast den Output verdoppeln, ohne dass wir auch nur irgendetwas dazu bauen müssten. Ja. Also, aber
man müsste es nur machen.
Man müsste es nur machen, man müsste sich das Kapital in die Hand nehmen. Und ich habe letztens einen Podcast gehört mit dem Jensen Huang, der war bei Lex Fridman, Und da hat er auch das Thema angesprochen und hat gemeint, in Wirklichkeit könnten wir das Problem tatsächlich mit irgendwelchen Speichersystemen lösen oder auch direkt mit Rechenzentren. Also, dass du Rechenzentren hinbaust und wenn du jetzt nicht den Anspruch hast, dass du 99,6 Sigma, ja, also 6 mal die 9, Verfügbarkeit zu haben und zu sagen, hey, ich kann auch mal degraden das System, dann könnte man die Rechenzentren auch als Stromdrosselungsmaschine oder Stromerzeugungsmaschine tatsächlich nutzen, weil die Fähigkeiten zur Steuerung wären grundsätzlich im Compute schon vorhanden. Und tatsächlich könnte man, wenn man das richtig aufsetzt, könnte man Rechenzentren zur Stabilisierung des Netzes nutzen und somit die Gesamtkapazität deutlich erhöhen. Aber dazu müssten halt auch alle, die das nutzen, auch akzeptieren, dass sie halt nicht 100% Verfügbarkeit haben oder dass es halt mal langsamer gehen kann, dass ihre Last abgearbeitet wird. Ja, und das will natürlich keiner.
Steuern, ne? Indem man zum Beispiel sagt, das machen ja, glaube ich, manche auch schon. Ich glaube, Microsoft macht es, Amazon macht es, dass man sagt, okay, wenn ihr darauf verzichtet, dass das sofort passiert, in Echtzeit, sondern asynchron, dann kosten euch die Token auch weniger. Und das würde ja wiederum einen Anreiz schaffen, das dann auch so auszurichten, dass es eben auch funktioniert. Also ich glaube, das wäre ja wieder ein Marktmechanismus, den man an der Stelle anwenden könnte.
Ja, sehe ich genauso, ja.
Gut, zum Thema Hardware müssen wir auch noch kommen. Und da gibt es auch zwei Meldungen, die wir heute mitgebracht haben. Einmal etwas Neues von Elon Musk. Der hat nämlich eine Chipfabrik für 25 Milliarden Dollar angekündigt mit dem Namen TerraFab. Und was hat es denn damit auf sich?
Ja, also man kann ja vieles über einen Elon Musk sagen, aber an großen Ambitionen mangelt es ihm nicht. Und Gigafabrik ist out. Jetzt gibt es TerraFabs. Ja? Das ist quasi die nächste gigantische Steigerung. Und er erzählt tatsächlich, dass er Chipfabriken bauen will. Also quasi so eine Art TSMC-Ersatz. Und dazu baut er ein Joint Venture mit Tesla, SpaceX, XAI und baut die größte Chipfabrik der Welt. Also das ist sein Plan. Die soll in Austin, Texas entstehen. Soll an die 20 bis 25 Milliarden Dollar kosten. Und warum macht er das? Klarerweise, weil er hat ja jetzt behauptet, er will jetzt große Rechenzentren im All bauen. Nur keiner will natürlich Chips produzieren, die im All funktionieren. Und irgendwer muss die jetzt produzieren. Und wer, wenn nicht er selber? Das heißt, seine Hypothese ist, es gibt so einen großen Bedarf an Chips. Erstens einmal für seine Rechenzentren im All und zweitens einmal für auch seine Optimus-Roboter, weil er will ja mehrere Millionen jedes Jahr davon verkaufen. Und da braucht man natürlich auch wieder mehrere Millionen von diesen KI-Chips. Und auch die Autos brauchen diese Chips, also diese AI5 Inference-Chips für die Autos, diese D3-Chips für die Roboter und dann halt auch so strahlungsgehärtete Chips fürs All. Ja.
Okay.
Wie gesagt, dass die Message musste jetzt unbedingt rein, weil er sagt natürlich, nächstes Jahr geht's gleich los. wir alle wissen, dass Chipfabriken wahrscheinlich die komplexeste Technologie ist, deutlich komplexer als Rocket Science, wo er ja schon gezeigt hat, dass er das kann. Aber Chipfabriken sind nochmal haben eine deutlich höhere Komplexität als Raketenwissenschaften. Mal schauen, ob er das auch auf die Reihe kriegt. Wenn er das hinkriegt, könnte das wirklich auch ein Riesending werden, ja.
Das hat aber dann auch sehr wahrscheinlich geopolitische Konsequenzen, ganz gravierend, ne? Weil spätestens dann ist ja Taiwan für die USA nicht mehr interessant oder zumindest nicht mehr, sagen wir mal, nicht mehr kritisch. Und dann könnten sie sozusagen ihren Schutz, ihre Hand, die sie jetzt noch über Taiwan halten, dann zurückziehen?
Ja, ich meine, das Problem hat Taiwan ja jetzt schon, weil sie ja auch schon in den USA anfangen, eben Fabriken aufzubauen. Die werden natürlich nie die Kapazitäten haben, die sie in Taiwan haben. Und die haben auch nicht die Technologie, also diese 18A-Chips, sondern ich glaube, die sind auf 3 Nanometer, die in den USA gebaut wurden und nicht die 18 Angstrom. Sondern, ja, ich glaube aber, dass das Problem viel eher kommen wird, als dass Elon Musk die Fabriken in den USA stehen hat. Weil in dem Moment, wo China eigene, sag ich jetzt mal, Lithografie-Technologie entwickelt, die ausreichend ist, um Chips zu bauen für diese ganze KI-Thematik, das ist ja schon ein Riesenproblem dann für Taiwan, weil dann gibt es überhaupt keinen Grund mehr für China, da Rücksicht zu nehmen, weil sie können selbst ausreichend Chips bauen und hätten auch die Technologie und der Rest der Welt hätte sie nicht. Also ich glaube, das Wettrennen findet eher in der Richtung statt, dass China Lithografiemaschinen baut, mit denen sie Chips bauen, die ausreichend gut sind, müssen jetzt nicht auf 3 Nanometer oder 7 Nanometer gehen, sondern können auch 21 Nanometer sein, weil sie haben deutlich mehr Strom als USA oder der Rest der Welt und steigern auch ihre Stromsteiger, also Strom, das Wachstum des Stromnetzes deutlich schneller als der Rest der Welt. Das heißt, sie hätten auf jeden Fall den Wettbewerbsvorteil, wenn Taiwan steht. Aber nur dann, wenn ihre Chipfabriken tatsächlich auch mit der neuen Lithografie-Technologie, die sie gerade entwickeln, auch funktioniert und ausreichend Produktion abwirft, dass das besser ist als das, was in den USA produziert wird, sage ich jetzt einmal. Ja.
Aber klar ist, denke ich, da wird sich über kurz oder lang was grundsätzlich ändern. Egal, ob das jetzt China ist, was da den Ausschlag gibt von der Chipproduktion oder die USA. Aber dieser strategische Wettbewerbsvorteil, den Taiwan jetzt noch genießt, der wird über kurz oder lang wegfallen. Ja? Mhm. Ich glaube, so, da können wir uns schon sicher sein. Die Frage ist nur, wann? Und dann kann man nicht genau sagen, was dann passieren wird. Aber es könnte dann jedenfalls die Lage destabilisieren. Also so viel kann man sicherlich jetzt schon mal vorhersagen.
Wenn man sich die geopolitische Lage gerade aktuell anschaut, würde ich jetzt sagen, ist sie schon massiv destabilisiert. Und ich würde auch behaupten, dass China hier eine viel größere Rolle spielt in den Entscheidungen, als es die meisten wahrnehmen. Also ich denke, dass Donald Trump hier mit dem Iran sozusagen riskiert hat, hier diese Straße von Hormuz, dass die blockiert ist und dass der gesamte Energiemarkt zusammenbricht, inklusive der ganzen Inflation, nächstes Jahr dann vielleicht eine Hungersnot, dass er das alles angezettelt hat, um China unter Druck zu setzen. Weil natürlich sowohl Venezuela als auch Iran 80% ihres Öls an China exportiert haben. Mhm. Und China extrem angewiesen ist auf Öl. Also 40% ihrer gesamten Wertschöpfung basiert auf Öl. Und das ist natürlich hier ein, ich schätze, missratener oder fehlgeschlagener Versuch, Druck aufzubauen, der dazu geführt hat, dass der Rest der Welt noch mehr leidet als China. Ja.
Das ist ja schon sehr gewagt, jetzt Donald Trump einen wie auch immer gearteten Plan zu unterstellen.
Stimmt.
Also ich habe eher so das Gefühl, das ist so nach Tagesform und wir würfeln einfach mal, was wir machen. Aber gut, er hat ja auch noch ein paar Leute im Hintergrund, vielleicht flüstern die ihm noch was ein.
Oder eine KI.
Er fragt ChatGPT.
Genau.
Er fragt jedenfalls nicht Claude.
Ja, genau. ChatGPT hat er ja auch gefragt bei diesen ganzen Tariffs. Und da ist ja da die volle Grütze rausgekommen, ne?
Also, kleine Geschichte am Rande. Das könnte vielleicht noch ein bisschen das illustrieren. Ich wollte einfach mal so ein, mit der KI mir so ein Szenario erstellen lassen, wie die Fußballsaison, also die zweite Liga in Deutschland enden wird. Ja, wir haben jetzt noch 7 Spieltage und ich bin ja Fan hier des KSC und ich wollte jetzt wissen, was ist denn so das beste und das schlechteste Szenario, was jetzt noch nach den verbleibenden 7 Spieltagen passieren kann. Ja. Und dann habe dann auch die aktuelle Tabelle hochgeladen und auch noch den Spielplan der letzten 7 Tage. Und ich hatte natürlich erwartet, dass das Modell dann hergeht. Ich glaube, ich habe Gemini verwendet, 3.1 Pro, dass das Modell jetzt sich die Spieltage anschaut und auf dieser Grundlage dann einfach sagt, was passieren kann. Aber die Antwort war dann doch ernüchternd. Nämlich, die Antwort war, ja, das beste Szenario, was passieren kann, ist, der KSC wird noch Meister. Weil, ja, wenn er alle 7 Spiele gewinnt und die oben drüber alle 7 Spiele verlieren, dann ist es halt so, ja. Und umgekehrt natürlich auch, er kann auch noch Letzter werden, weil, ja, ähnlich, ne? Aber dass dann halt diese Vereine, die drüber und drunter stehen, auch noch gegeneinander spielen zum Beispiel und sich gegenseitig Punkte wegnehmen, das hat das Modell einfach unter den Tisch fallen lassen. Ich meine, gut, wenn man jetzt mal die Zahl der Möglichkeiten anschaut, die es allein pro Spieltag gibt und das nur, wenn man sagt, es gibt nur Sieg, Niederlage, Unentschieden, ohne verschiedene Ergebnisse, dann hast du allein schon fast 20.000 Varianten an einem Spieltag. Das hoch 7, bei 7 Spieltagen, ist natürlich nicht zu berechnen. Aber die Antwort, die mir das Modell da gegeben hat, die war dann doch ein bisschen übersimplifiziert, würde ich sagen. Und jetzt habe ich lang ausgeholt. Ich glaube, in genau dieses Problem ist ja Trump auch gelaufen, mit einem noch viel komplexeren Problem, nämlich welche Zölle verhänge ich gegen welches Land?
Ja, und auch wenn ich Iran angreife, was könnte im Worst Case passieren? Ups, das hatte ich nicht gesehen, ne?
Ja, also wir haben es heute schon angesprochen. KI kann ein tolles Werkzeug sein, man muss sie aber eben auch sinnvoll verwenden und mit Bedacht. Und sonst kommt halt Grütze raus. Okay, aber bleiben wir noch mal kurz bei dem Chip-Thema, denn es gibt noch etwas Neues, auch wieder ein Anbieter, über den wir auch schon gesprochen hatten, und zwar ARM oder ARM Holdings, die sitzen, wenn ich das richtig sehe, sogar in Europa oder in Großbritannien. Mhm. Und die wollen jetzt mit der ARM AGI CPU einen eigenen Chip auf den Markt bringen, der jetzt keine klassische GPU ist, sondern es ist eher eine Art CPU, die ja so ein bisschen auch die Orchestrierung, die Verteilung von Aufgaben übernehmen soll. Und das zeigt aber auch, dass nicht nur China an eigenen Chips arbeitet, sondern dass wir auch hier in Europa da nicht ganz tatenlos sind, mal abgesehen davon, dass ja sowieso momentan, glaube ich, immer noch die einzigen Lithografiemaschinen weltweit aus Europa, genauer gesagt aus den Niederlanden kommen. Und jetzt mit der Chipproduktion durch ARM haben wir jetzt hier noch einen weiteren Player auf dem Markt. Räumst du dem Potenzial ein?
Ja, ARM ist auf jeden Fall derjenige, der ja gerade auch mit den meisten Hyperscalern Contracts macht. Da was sich jetzt hier ein bisschen ändert, und ich glaube, das könnte tatsächlich auch ein bisschen ein Risiko sein. Also ARM geht hier ein massives Risiko ein, weil bis jetzt hat ARM nur Prozessor-Designs gemacht auf ihrer ARM-Architektur. Und jetzt wollen sie einen eigenen Chip bauen. Und das bedeutet, sie stehen in Konkurrenz zu all denen, denen sie ihr Chip-Design verkaufen. Weil Google TPUs oder sonst irgendwelche Meta und Cerebras und wie sie alle heißen, haben ja mit ARM-Architektur diese Prozessoren gebaut. Ja, und auch Vera Rubin von NVIDIA ist ja auch auf ARM-Architektur. Also vor allem die Vera CPU. Und wenn jetzt ARM hergeht und sagt, okay, wir bauen jetzt unsere eigenen CPUs, dann ist natürlich der Umsatz, den sie generieren mit den CPUs, deutlich höher. Also aktuell macht, glaube ich, ARM 4 Milliarden Euro Umsatz. Und mit dem ARM AGI CPU planen sie 35 Milliarden Umsatz zu machen. Oder 14 Milliarden, ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber auf jeden Fall, ja, ich glaube, 35 Milliarden Euro Umsatz zu machen. Was ja schon sehr groß wäre. Also das würde ich jetzt mal anzweifeln, dass sie das auf Anhieb schaffen. Und dann ist es natürlich ein No-Brainer für sie, wenn sie um den Faktor 10 mehr Umsatz machen. Oder ich glaube, es ist nur Faktor 5. Ich glaube, es sind 15 oder so. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall planen sie, deutlich mehr Umsatz zu machen, aber gleichzeitig treten sie in Wettbewerb mit ihren eigenen Kunden. Und das könnte ein strategisches Dilemma auslösen, vor allem wenn sich der CPU dann nicht verkauft. Und ja, also keine Ahnung, ob das jetzt ob das eine gute Idee ist oder nicht. Ich meine, es ist eine englische Firma, ARM, der Hauptinvestor ist Softbank, also die Japaner mit dem. Aber ja. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Ja, weiß ich jetzt nicht. Mehr kann ich nicht sagen.
Zumindest mal auch ein weiteres Lebenszeichen von Europa. Und das fände ich erstmal grundsätzlich positiv. Lass uns mal für heute einen Schlussstrich ziehen, weil man muss diese ganzen Informationen ja auch erstmal verarbeiten. Das ist schon eine Leistung. Und deshalb an dieser Stelle schließen wir für heute und wie immer vielen Dank an dich für die inspirierenden Gespräche und die neuen Erkenntnisse und vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr uns gefolgt seid und dass ihr, wenn ihr jetzt noch zuhört, bis dahin bei uns geblieben seid. Denn ja, knapp 2 Stunden Technik-News, das muss man auch erstmal in voller Aufmerksamkeit hinbekommen. Also, ich bedanke mich recht herzlich und möchte mich auch schon hier von euch allen und von dir, Yusuf, verabschieden. Bis zum nächsten Mal, wobei ich glaube, dass wir ja nächstes Mal nicht zu zweit sein werden, sondern nächstes Mal wird es eine Solo-Folge geben. Da habt ihr dann nur das Vergnügen mit mir. Der Yusuf ist im wohlverdienten Urlaub. Also, das heißt, ich sage tschüss bis nächste Woche und klinke mich schon mal aus.
Ja, danke, Christian. Ich sage auch allen noch schöne 2 Wochen, weil ich bin nächste Woche auf Urlaub. Danke, dass ihr es heute so lange geschafft habt und ich hoffe, es war wieder was dabei. Ihr könnt, wie gesagt, jede Woche, jederzeit auch gerne uns bewerten, uns anschreiben, mit uns diskutieren auf LinkedIn und allen Kanälen. Und auf allen Podcast-Playern eurer Wahl. Ich freue mich, dass ihr bis hierher zugehört habt und wünsche euch noch eine schöne Zeit bis in 2 Wochen und viel Spaß dir, Christian, nächste Woche alleine. Bis dahin, tschüss.